Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute über den literarischen Kanon unterhalten und auch über Anthologien. Der Grund dafür ist eine lesenswerte Anthologie namens Synchron, herausgegeben von Charles Linsmeyer, einem hierzulande berühmten Literaturförderer. Und meine Gäste sind der Theologe und Germanist Andreas Mautz und der Literat Martin Zink. Nun, Charles Linsmeyer hat diese Anthologie herausgegeben. Die ist ganz neu. Ich nehme jetzt mal an, ihr habt sie angeschaut, gelesen, studiert. Andreas?
Ich habe sie gelesen, wie man eine Anthologie liest, nicht von vorne bis hinten, aber man sieht sich natürlich alles an und liest da und dort rein. Und wie immer, wenn viel gebracht wird, wird man auch fündig. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt auch im Blick auf unser Thema, auf unsere Sachfrage des Kanons, natürlich das Nachwort besonders aufmerksam gelesen. Und das ist tatsächlich auch lesenswert, weil eben das ja der Ort ist, wo ein Anthologist, ein Herausgeber dann eben auch seinen Umgang mit diesem Kanonproblem diskutiert.
Martin?
Ich habe das Buch auch angelegentlich gelesen. Ich habe die Buchvernissage in Basel moderiert und das Buch also schon früh kennengelernt und gerne studiert. Es heißt, um den Namen zu vervollständigen, 20/21 Synchron und signalisiert damit, dass es einen Zeitraum von 100 Jahren der in der Schweiz entstandenen Literatur in den Blick nimmt, mehrsprachig sein will also, und insgesamt sind da drin 135 Autoren und Autorinnen vertreten, was eine stattliche Zahl ist. Und auf das Problem dieser Zahl werden wir auch gleich zu reden kommen, wenn wir dann feststellen, dass natürlich auch gewisse Namen fehlen oder bestimmte Namen mit Texten verknüpft sind, die wir so nicht erwartet haben. Aber insgesamt finde ich das eine hochinteressante Anthologie, die das Verdienst hat, wieder einige Namen hervorzuholen, die in den Verliesen der Archive, der Bibliotheken einfach versunken sind.
Ja, ich finde das sehr gut. Wir müssen das Buch zunächst mal etwas genauer auch beschreiben.
Ich wollte gerade fragen, weil Anthologien gibt es ja viele, oder?
Genau. Eben.
Was unterscheidet sich jetzt?
Ich würde zunächst mal sagen, es ist eine relativ umfangreiche Anthologie. Also es sind rund 570 Seiten, 135 Texte, Martin, du hast es erwähnt. Also eine große Auswahl, und wenn man auch hört, dass dieser Zeitraum von 100 Jahren abgedeckt wird, dann kann man auch auf die falsche Idee verfallen, dass das Ganze chronologisch organisiert ist. Das ist nicht der Fall. Es gibt thematische Einheiten. Und das führt natürlich auch durch diesen breiten Zeitraum, durch die unterschiedlichen Sprachgemeinschaften, Literaturen, führt das zu sehr tollen Nachbarschaften. Nicht? Da sieht man dann thematische Kontinuitäten, Motive, die in einem Text platziert werden, im nächsten in bestimmter Weise fortgeschrieben werden, ohne dass das seitens der Autorinnen beabsichtigt gewesen wäre.
Es ist ein richtiges Gespräch, dass
richtig
die Texte, genau, unter Anleitung natürlich auch des Herausgebers miteinander führen, aber zum Teil auch ungewollt. Also man kann die als Leser, Leserin selber inszenieren, diese Gespräche, und stellt fest, dass bestimmte Texte aus dem Jahr 1930 unglaublich aktuell sind. Andere, die vielleicht aus 2007 stammen, schon ein wenig an Aktualität eingebüßt haben oder die noch nicht richtig entfalten konnten. Also es gibt ganz verschiedene Lesmöglichkeiten, Lesarten, die das Buch anbietet.
Du hast etwas Interessantes gesagt, Andreas, und zwar diese Sache, dass man manchmal in Anthologien einfach stöbert, vielleicht nicht liest und dann plötzlich auf Zusammenhänge kommt. Ist denn das thematisch geordnet oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist thematisch geordnet, es sind aber, sagen wir mal, sehr offene Kategorien. Die Zuordnung ist nicht in jedem Fall zwingend. Was ich sagen wollte, ich glaube eben dieses Prinzip, das soll auch im Titel abgebildet werden, wenn das Ding eben synchron heißt. Also da werden Texte aus sehr verschiedenen Zeiten werden sozusagen aus der Zeit rausgenommen, nebeneinander gestellt und eigentlich das Erscheinungsdatum auch etwas vergleichgültigt. Und das hat einen großen Reiz. Das finde ich eigentlich sehr sehr toll. Und das bildet sich dann auch ab im Cover, wo dann eben die Autorinnen und Autoren in trauter Gemeinsamkeit an einem Beizentisch sitzen. Und das ist auch sehr schön gemacht, weil Robert Walser natürlich nicht vorne sitzt und in der Mitte sitzt, sondern ganz hinten sozusagen so etwas fast schon entschwindet.
Aber hätten wir ein Beispiel für so vielleicht thematische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Zeitepochen oder so? Habt ihr da gerade was präsent?
Ich wollte noch hinzufügen auch, dass ein integrierender Bestandteil dieses Lesebuchs auch die Vitae sind, diese kurzen Beschreibungen der Schriftstellerleben im Anhang. Die sind ganz wichtig. Das ist jeweils eine ganze Seite mit Fotografie, die dem jeweiligen Autor oder jeweiligen Autor gewidmet sind. Und die finde ich auf interessante Weise aufschlussgebend, soweit man das eben auch kann, mit 2000 Zeichen. Aber Charles Linzmeier kann das, finde ich, ganz gut einen kleinen Einblick geben in das Werk, in das Leben. Und damit werden also diese Texte ganz wesentlich sekundiert. Also das gibt Unterstützung. Mhm. Man erfährt, wer es geschrieben hat, unter welchen Umständen diese Person gelebt hat, wie die Person auch wahrgenommen wurde. Zum Teil sind das ja auch Personen, die vergessen sind oder die einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient hätten.
Ja, und ich würde sagen, was du beschrieben hast, beschreibt zugleich eben auch etwas das eigene dieser herausgeberischen Tätigkeit von Charles Linzmeier. Er steht wirklich dafür, eigentlich Text und Autor relativ nah aufeinander zu beziehen. Also diese Autoren, Autorinnenporträts, das gehört bei ihm zwingend dazu. Und das ist auch eine ganz tolle Leistung. Also auch, ich denke, für die Germanistik, dass er auf seiner Homepage und in früheren Publikationen diese Dinge zur Verfügung stellt. Eine Sache müssen wir noch zum Profil des ganzen Buches nachtragen. Es ist gewissermaßen ein Jubiläumsband. Es ist nämlich der 40. Band in einer sehr, sehr umfangreichen Reihe, die von Charles Linzmeier verantwortet wird. Reprinted by Huber. Und das ist eben der 40. Band und wird dann selbstbewusst, aber auch zu Recht, als eine Art Krönung dieser editorischen Tätigkeit ausgewiesen im Klappentext.
Aber du hast es jetzt schon zweimal gesagt, Martin, man kann Leute, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, wiederentdecken hier. Also es ist nicht zum zigten Mal eine Anthologie gespickt mit Klauser, Frisch, Dürrenmatt, sondern auch mit anderen.
Nein. Es geht, wie Andreas angedeutet hat, aus von dieser bisher schon edierten Reihe von vergessenen Autoren und Autorinnen. Dieses Reprinted by Huber bezog sich oder bezieht sich nach wie vor auf eine ganze Reihe von Schreibenden, die zum Teil vergessen sind oder nur sehr partiell bekannt sind und die er in einer monumentalen Reihe wieder sozusagen ans Licht gehoben hat. Zum Teil hat er gerade das gesamte Werk publiziert, zum Teil auch nur einzelne Werke aus einem größeren Zusammenhang.
Also Guggenheim zum Beispiel.
Guggenheim hat er das alles in allem natürlich mehrbändig publiziert, aber Guggenheim hat natürlich noch mehr geschrieben. Und Alice Schwarzenbach, heißt die Alice Schwarzenbach? Heißt die Alice Schwarzenbach?
Anne-Marie.
Anne-Marie, genau.
Die
genau.
Ist alles Schwarzer reingerutscht, glaube ich.
Alles Schwarzer,
und
alles Schwarzer. Also von Anne-Marie Schwarzenbach ist nur gerade das Tal, welches Tal?
Das glückliche Tal.
Das glückliche Tal, Entschuldigung.
Ich souffliere gerne, Martin.
Also er hat aus dem umfangreichen Fundus von herausgegebenen Werken, das sind ja weit über 100 Werke, die er publiziert hat, hat er einzelne herausragende Texte ausgewählt. Und es geht also nicht darum, einen unbekannten Text von Max Frisch zu präsentieren. Max Frisch ist präsent mit einer Tagebuchnotiz, die, wie ich finde, ganz gut gewählt ist. Friedrich Klauser auch mit einem kurzen Text. Die kennt man, die sind zugänglich. Mhm. Diese Werke kann man ganz leicht besorgen. Dass Sie natürlich in dieses Konzert hineingehören, scheint mir klar. Aber Sie haben vielleicht jetzt hier nicht das Gewicht, das andere Autoren oder Autorinnen haben. So Figuren, die vollkommen unbekannt sind, wie Silette Offert, die Hofer hieß und im Jura zu Offert wurde zum Beispiel. Charlens Meyer hat auch ein Band herausgegeben über Silette Offert. Und das ist natürlich das Besondere. Es geht also nicht um irgendwelche Gerechtigkeit und Proportionalität, sondern darum auch, bestimmte Werke nochmal neu ins Licht zu holen.
Also das mit den Namen, seid ihr verziehen, sind 135 Leute, da kann man schon mal ein paar Namen durcheinander bringen, ist überhaupt kein Problem. Andreas?
Ja, ich wollte betonen, dass ich Charlens Meyer viel verdanke, viele Kenntnisse von Namen, von Werken, die ich wirklich übersehen hätte. Um ein Beispiel zu nennen, Schweizer Expressionist, Graphologe, eine interessante Figur auch von seinem Gesamtprofil her, Max Pulver. Und da gibt es in dieser Reihe, damals noch bei Suhrkamp, gibt es einen tollen Roman, Himmelpfortgasse. Ich wäre nie auf dieses Buch gekommen, weil längst vergriffen, kleine Auflage und so weiter. Also das war, da kann man so Funde machen. Was ich jetzt aber in Bezug auf das Buch, das wir vor allem diskutieren, wichtig finde, man kann ja diese Frage der Auswahl, das ist ja sowas wie die Grundfrage, wie wählt man eigentlich aus allen Texten, die man potenziell in Betracht ziehen könnte. Man kann die Auswahl auf zwei Ebenen machen, meine ich. Man kann auf der Ebene des Autors, der Autorin, muss man sich entscheiden, nehme ich die, nehme ich den. Oder man kann die Auswahl dann nochmal machen auf der Ebene des einzelnen Textes. Und man findet in diesem Buch, macht man sehr viele Überraschungen, man trifft auf Namen, die man nicht kannte, auch wenn man sich so für durchschnittlich informiert hält, jetzt apropos Literatur. Man vermisst gewisse Namen, das ist sicher ein Punkt, den wir noch besprechen müssen. Was mir aber sehr gefallen hat, ist, dass jetzt gerade im Fall der einschlägigen Namen, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt oder auch Kurt Marti, werden nicht die kanonischen Texte nochmal gebracht. Was man immer schon kennt, was man erwartet, sondern da ist Linzmeier auch gut für Überraschungen. Und dein Beispiel ist, finde ich, sehr aufschlussreich, weil er bringt, da könnte man sagen, ach ja gut, okay, jetzt hast du mich nicht überrascht, das erste Tagebuch im Fall von Max Frisch, aber jetzt nicht die einschlägigen vier, fünf Passagen, sondern
also nicht
etwas,
der Fragebogen zum Beispiel.
Genau, der Fragebogen wäre sowas gewesen oder der schließende Abschnitt des ersten Tagebuchs, das macht er nicht. Auch bei Dürrenmatt hätte es klassischere Texte gegeben. Und was ist bei Kurt Marti, der mir natürlich besonders jetzt am Herzen liegt, da finde ich, hat er auch jetzt nicht das billig gemacht und nochmal Wochiemtumahi oder so etwas. Er bringt Gedichte, aber schön ist auch, und das springt dann auch ein bisschen raus und ist vielleicht auch doch ein kleiner editorischer Narzissmus auch. Es gibt ein Faksimile in dem ganzen Band und das ist also ein handschriftliches Gedicht von Kurt Marti, das dem Herausgeber Charles Linzmeier gewidmet ist. Und da hätte ich als Verlag gesagt, ja, muss das jetzt sein, Herr Herausgeber, aber man hat ihm das durchgehen lassen und ja, so ist es nun mal drin.
Aber was zur Beschreibung des Buches auch noch gehört, ist, dass eine ganze Reihe von Autoren und Autorinnen Texte eigens verfasst haben.
Ganz
also die Anthologie bringt nicht nur aus den Bücherregalen was, sondern direkt vom Computer, direkt vom Schreibtisch neue Texte, die hier erstmals publiziert werden oder die zum Teil aus Werken stammen, die erst noch erscheinen werden, an denen bereits gearbeitet wurde, die also, sagen wir mal, vorzeitig ausgekoppelt worden sind. Rund 40 Texte, was doch eine große Zahl ist, neu.
Aber trotzdem, mir stellt sich die Frage, an wen wendet sich denn so ein Buch? Sind das die bereits, ja zum Beispiel an euch beide, das ist mir schon klar. Der eine ist Literat, der andere ist Germanist. Ich bin auch Germanist im Nebenberuf. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das mein Interesse natürlich wecken würde. Aber an wen wendet sich denn sonst? Ist das eine Möglichkeit einzusteigen, sagen wir, in die Materie Schweizer Literatur?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine grandiose Möglichkeit. Und zwar auch deshalb, weil es eben kurze Texte sind. Ich würde sagen, so der Schnitt liegt bei so 2-3 Seiten oder so. Da kann man, also da hat man nicht viel falsch gemacht, wenn man einfach mal einen Text durchliest, hat so eine Idee von einem Sound, von einem Autor. Das ist ganz toll. Und ich finde, was du betont hast, das kann man gar nicht genug betonen. Diese Erstveröffentlichungen, also Texte, die wir nur hier bekommen, das macht dieses Buch sehr aus. Und das ist auch nicht unbedingt der Standard jetzt von solchen Projekten dieser Art, die ja immer eben auch so ein bisschen Archive sind. Man macht so einen Querschnitt nach bestimmten Kriterien. Über die Kriterien müssen wir noch reden. Aber er bringt uns hier sozusagen ganz viel Frisches aus der Gegenwart oder eben auch spannende Dinge, um es jetzt einmal konkret noch zu machen. Ich wusste nicht, dass Jonas Lüscher noch einen Roman in der Schublade hat, und hier bekommen wir ein erstes Kapitel aus einem alten Roman aus den frühen 2000ern, der natürlich spannend Lust macht, auch den ganzen Roman vielleicht eines Tages dann noch zu lesen.
Ja, ist natürlich auch spannend im Lichte des nachfolgenden Werkes, nicht?
Ja.
Was er seither geschrieben hat, macht natürlich neugierig auf das, was er in seinen Anfängen verfasst hat. Anthologien erscheinen ja immer seltener, es gibt wenige in letzter Zeit, und mir kommen sie halt immer als Angebot vor, sich einen Überblick zu verschaffen, den jemand anderer natürlich schon mal hat und auch erst gewinnen musste. Anthologien sind kleine Verführungen, man kann die Bücher ja nicht am Stück lesen, aber man ist durchaus eingeladen, da und dort mal reinzuschnuppern und vielleicht eine Fährte aufzunehmen, irgendeiner Spur zu folgen. Ich finde das immer ganz spannend, Anthologien.
Warum hat das abgenommen? Also du sagst, du hättest so den Eindruck, dass es immer weniger gibt davon. Warum denn? Ist man heute bei den Listicles auf dem Netz?
Ja, also das ist sicher ein Format, das an Wichtigkeit gewonnen hat, einfach mit der Pluralisierung der Medien, dass jeder und jede seine kleine Plattform haben kann und seinen kleinen Kanon präsentieren kann. Finde ich jetzt ein großer Vorzug. Das andere ist, ich habe den Eindruck, dass ein bestimmter Typus von Anthologien etwas aus der Mode gekommen ist. Und das sind diese großen Querschnitte. Und sozusagen Charles Linsmeyer bedient dieses Genre. Was es noch und nöcher gibt, sind thematische Sammlungen, Thema X, Thema Y, was weiß ich, Tier-Mensch-Beziehungen, Geschlechterverhältnis und so fort.
Also
und dann hat man dann irgendwie 10 Texte und so weiter, die bestückt sind, die dann dieses Thema etwas ausloten. Ich würde eine Sache, die eben diese Programmatik des Buches, glaube ich, sehr betrifft, die Frage, an wen richtet sich dieses Buch? Was ist so ein bisschen auch, was treibt den Herausgeber eigentlich an? Das Nachwort beginnt sehr bescheiden. Sozusagen Zurücknahme, einfach auf der Linie seiner eigenen Arbeit als Literaturkritiker, als Herausgeber, keine Repräsentativitätsansprüche und so weiter. Das ist eine sehr schöne, bescheidene Geste. Dann geht er die Texte durch. Da fand ich es nicht so spannend, weil er dann so etwas, glaube ich, das Problem hat, dass er alles erwähnen will und dann aber...
Oder muss vielleicht.
Ja, also das ist auch wieder das Auswahlproblem. Wo setzt man Akzente? Da hätte ich mir mehr Mut zur Lücke gewünscht. Einfach exemplarisch ein paar Dinge festnageln. Aber er möchte fast jeden Namen, der dann auch im Buch vorkommt, eben erwähnen. Aber das Wichtigste findet sich auf den letzten 2 Seiten dieses Nachworts, denn da merkt man, was ihn eigentlich antreibt. Und das ist der starke Eindruck eines Verfalls, nämlich Charles Linsmeyer befürchtet, dass es mit dem Lesen den Bach runtergeht und dass das Buch als Medium kultureller Selbstverständigung oder so etwas und auch, dass auch dieses anstrengende Praxis des Lesens, man muss sich ja dann immer selber vorstellen, wie sehen die Leute eigentlich aus, dass das jetzt sozusagen etwas in Gefahr ist. Und da gibt es auch so einen gewissen Heroismus der Literatur, den möchte er hochhalten. Und im Schlepptau dieses etwas heroistischen Verständnisses der Literatur als einer bedrohten
Gattung oder
als eines bedrohten Mediums, da ist natürlich dann auch der Literaturherausgeber, der Literaturkritiker, auch etwas ein Held, der hier sozusagen ein Fähnlein der sieben Aufrechten bildet. Nicht? Und da bin ich etwas optimistischer. Ich habe nicht den Eindruck, dass man jetzt dem Buch ein Biotop bieten muss. Das Buch setzt sich schon selber durch. Das Erzählen ist viel zu wichtig. Und wenn es dann ist, man muss da nicht dieses blöde Entweder-Oder, hier Netflix und hier der Deutsche, der schöne deutsche Roman und so weiter. Das ist halte ich nicht für produktiv.
Ich glaube, das wird dann mal ein Thema werden für einen weiteren Kulturstammtisch. Tat und Wahrheit, oder? Warum lesen wir eigentlich und wird noch weiterhin gelesen? Aber trotzdem mal, ihr habt beide Anthologien herausgegeben, beide von euch. Das weiß ich jetzt einfach mal und behaupte das hier ganz schön. Ja, wie seid ihr denn vorgegangen? Also eben, wir hatten es von den Schwierigkeiten einer Auswahl. Ich gebe mal eine zum Beispiel vor und dann können wir das mal diskutieren. Also die Schweiz, ein kleines Land mit einer literarischen Szene. Wenn man jetzt da eine Auswahl trifft, hinterlässt man da nicht wahnsinnig viele beleidigte Menschen?
Unbedingt. Eine kleine Blutspur. Das ist ganz klar. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Man schafft sich enge Freunde und intime Feinde. Und das ist ganz klar, weil das ja immer eine Auswahl ist. Und eine Auswahl signalisiert natürlich so etwas wie einen Hinweis auf Qualität, die man als Herausgeber nun mal einfach behauptet. Das sind ja oft Behauptungen. Jetzt, ich denke jetzt gerade an, ja, ich habe 3 oder 4 Anthologien herausgegeben. Die erste hieß Geschichten aus der Geschichte der Deutschschweiz. Die habe ich zusammen mit Rolf Niederhauser gemacht bei Luchterhand. Und das bezog sich schon mal nur auf die deutsche Schweiz, die deutschsprachige Schweiz und meinte Texte, die sich auf deren Geschichte beziehen. Das schloss also bestimmte Texte ja schon mal aus und das hat uns da und dort einen kleinen Ärger eingetragen.
Von Seiten von Fremdsprachigen?
Nein, von durchaus deutschsprachigen Autoren und Autorinnen, die natürlich nicht gemerkt haben, dass es ja auch mit der Geschichte was zu tun hat und so, dass es ja eine thematische Anthologie ist, die wir machen mussten, um eine Eingrenzung vornehmen zu können. Eine andere hast du mitgebracht, die habe ich mit Rudolf Bußmann gemacht, Ihr Kinder von und Onkel Jodok oder die
Onkel
Enkel.
Jodoks
die,
Enkel.
Onkel Jodoks Enkel.
Ja, genau.
Das waren dann alles Texte, die eigens für diesen Band geschrieben worden waren. Nahmen den Charakter einer Anthologie an und das war natürlich radikal subjektiv. Das ist ganz klar, da haben wir einfach eingeladen, wen wir mochten und wer natürlich auch gerade bereit war, einen Text zu schreiben. Und ich habe noch was gemacht über Lorca zum Beispiel mal und auch da bin ich einfach durchaus nach meinem Gusto vorgegangen. Natürlich gab es auch da empörte Reaktionen, das ist ganz klar.
Kriterienkatalog, da bin ich von mir ausgegangen. Gibt es noch andere Kriterien?
Ja, ist wirklich spannend. Ich habe jetzt aus Anlass unserer Sendung mal ein bisschen das Bücherregal geplündert und es gibt ja viele, also das ist noch so eine wenig erschlossene, auch wissenschaftlich wenig erschlossene Gattung eigentlich der Anthologie. Und was mir aufgefallen ist beim Blick in die Inhaltsverzeichnisse, ist eigentlich eine erstaunliche Konstanz. Nicht. Also man kann sagen, die Kanonisierung funktioniert mindestens auf der Ebene der beteiligten Autorinnen und Autoren wahnsinnig gut.
Sprich, es sind immer ungefähr die gleichen.
Es ist ein Klassentreffen. Es ist ein Klassentreffen. Das Klassentreffen ist jetzt bei Charles Linsmeyer ein sehr großes, weil es auch in die anderen Sprachgemeinschaften jetzt nicht über die deutsche Schweiz hinausgeht. Aber was ihr damals hier hattet in Onkel Jodoks Enkel, ist vollständig auch bei Charles Linsmeyer versammelt und in anderen Sammlungen auch. Und eine Sache, die mir noch in die Hände kam, war eben diese tolle Benziger Verlag Anthologie aus den frühen 60er Jahren. Und die haben es damals, war es noch ganz problemlos möglich, eine Anthologie zu machen. Etwa 20 Autoren.
Ja,
keine einzige Frau nicht. Also das wäre auch so die Frage nach den Normen, was bestimmt eigentlich die Auswahl. Da würde heute, wäre doch etwas mehr Sensibilität
ein bisschen Aufstand wird's geben.
Gefordert. Zu Recht auch, das wäre nicht mehr denkbar. Aber es ist eine ganz tolle Anthologie, nicht zuletzt als Buchobjekt. Und das gibt mir jetzt leider auch das Sprungbrett zu sagen, dass dieses Buch hier jetzt als Buch nicht das Schönste ist. So sehr man diese Figuren, jetzt die Linsmeier-Synchron-Anthologie, es ist kein schönes Lesebuch. Es gibt diese Autorenporträts und so weiter, aber ich finde es ein bisschen lieblos, dann schwarz-weiß und farbig nebeneinander zu haben. Und also es ist kein schönes, einfach kein schönes Buch im Vergleich zu anderen. Und man muss auch sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, weil das auch ganz in die Frage der Kanonisierung und des Effekts solcher Bücher hineingehört. Dieses Buch ist im Verlag Thomas Gut erschienen in Zürich. Das ist ein Zürcher Lokalverlag, kann man sagen, der eine gewisse Reichweite hat, aber es ist definitiv etwas anderes als Suhrkamp, als auch Huber und so weiter. Also wie sehr das jetzt in deutschen Buchhandlungen landet, dieses Buch, ich weiß es nicht. Ich wünsche es dem Buch sehr, aber ich befürchte, dass es doch eine CH-Angelegenheit bleiben wird. Und es gibt auch ein Vorgängerband, das können wir vielleicht auch noch erwähnen. Es gibt, Charles Linsmeier hat vor in den frühen 90er Jahren schon etwas Ähnliches gemacht, ein Schweizer Lesebuch, und das war beim Piper Verlag. Also auch eben rein über das Verlagsumfeld hat das dann natürlich einen anderen Impact sozusagen.
Aber keine damals aktuellen Texte. Also ich glaube, es waren keine Texte, die noch unveröffentlicht waren.
Nein, in diesem Band, nein, nicht? Nein. Aber das auch war, thematisch organisiert, ja, auch relativ breit und so weiter. Also das ist so auch so. Irgendjemand wird früher oder später seine editorischen Prinzipien rekonstruieren können, weil er das wirklich jahrzehntelang betrieben hat.
Ja, klar. Jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort vom Kanon und der Kanonisierung gefallen. Und darauf möchte ich wirklich zu sprechen kommen, weil ich finde das einen interessanten Moment. Ein Kanon, das wäre das, worauf sich vielleicht eine lesende Gesellschaft in einem Land einigen kann als die Hauptwerke. Vielleicht gibt es auch größere Kanons natürlich, der Weltliteratur und so weiter und so fort. Aber wir nehmen jetzt mal die Schweiz an. Ja, können wir uns überhaupt heute noch auf einen Kanon von was weiß ich wie vielen Leuten einigen? Gibt es das überhaupt noch?
Ich glaube nicht, nein. Das ist ja ein Merkmal auch der Entwicklung geworden, der Entwicklung dessen, was dann im extremsten Fall als Befürchtung dasteht, dass keine Bücher mehr gedruckt werden. Nicht? Das gehört dazu, zu diesem Bild. Und dann ist es ja auch vielleicht schichtenabhängig, wahrscheinlich auch. Es ist eine soziologische Größe auch, der Kanon. Und dann ist das natürlich unendlichen Wandlungen unterworfen. Kanon hat ja auch zu tun zum Beispiel mit Zugänglichkeit von Büchern, Lieferbarkeit von Büchern. Man muss die ja irgendwie in die Hand kriegen. Die am besten stehen die bereits im Büchergestell. Man muss auch ein Büchergestell haben. Das hat sich doch sehr stark verändert. Und zwar nicht nur, wir wollen es bei der Literatur belassen, aber nicht nur bei der Literatur. Also auch in der Musik zum Beispiel wird man sich ja ganz schwer auf etwas wie einen Kanon einigen können, das ist ganz klar. Also Kanon ist auch etwas, was sich ständig wandelt und vielleicht auch eher befördert wird von Leuten, die unmittelbare ökonomische Interessen damit verknüpfen können.
Man liegt ja nie falsch, wenn man das Stichwort der Pluralisierung einspielt als eine Charakteristik der Gegenwart. Das stimmt zweifellos auch jetzt bei dieser Sache. Es ist gut, wenn es viele Kanones gibt, aber ich glaube, man muss das Hintergrundproblem betonen. Und das ist einfach ganz schlicht, dass der Auswahl, es wird ja nicht nur ausgewählt, faktisch, nicht? Bei Anthologien, aber auch bei Bestenlisten, bei 52 beste Bücher selig und bei anderen Dingen. Also auch die Algorithmen wählen auch aus, machen uns Angebote. Andere Kundinnen, die das gelesen haben, haben auch das gelesen und so weiter. Man muss das ja auch machen. Man muss das auch machen, einfach um die schiere Masse dessen, was potenziell zu lesen wäre, zu reduzieren und irgendwie überhaupt am Ende ein Buch auf dem Nachttisch zu haben, nicht? Und diese Selektionsmechanismen sind sehr vielfältig und denen muss man kritisch gegenübertreten, aber es braucht sie auch, nicht? Sonst wären wir völlig orientierungslos in dem Wust des Geschriebenen.
Ja, es gibt ja so Versuche, die rückblickend rührend wirken, wie der von Marcel Reich-Janicki mit einem Sammelband Die besten deutschen Gedichte. Ich meine, da ist man einem Ohnmachtsanfall schon ganz nahe, weil da natürlich durchaus liebgewonnene Gedichte drinstehen, aber eben vor allem ganz viele ja nicht drin vorhanden sind. Es gibt auch die besten deutschen Romane.
Ja, aber es ist für die Schnellleser, oder? Das ist doch so Flughafenzeug. Der Geschenkartikelabteilung in der Buchhandlung, oder?
Jetzt hat das verzweifelt, das hat Notwehrcharakter. Irgendwie, man möchte in dieser übermäßigen Menge, möchte man irgendwie noch Halt haben, sagen, das musst du gelesen haben, Junge. Und Mädel, nimm das Buch in die Hand, das musst du kennen.
Ich bin da, glaube ich, etwas affirmativer. Also ich würde diese Auswahlen und so Kanonprojekte würde ich nie verurteilen. Ich würde sagen, hey, macht's wunderbar. Und wenn ein Verleger sich findet, noch besser. Toll, wenn das am Flughafen rumsteht. Ich muss das ja dann nicht für gut befinden, sondern ich würde Kanonlisten immer als Vorschläge sehen und dann kann man sich ansehen, wer macht denn hier denn diesen Vorschlag und so weiter.
Und wie kann man den Kanon erweitern vielleicht?
Genau, und dann fallen einem auch jetzt bei Linzmeier, fallen einem auch kuriose Absenzen auf. Nicht? Also man ist ja eigentlich sicher bei so einem Querschnitt über diese 100 Jahre, Mani Mata kommt ganz sicher vor, kommt nicht vor. Oder so Sachen, die man dann jetzt, also die Lyrik ist sowieso so ein bisschen im Hintergrund, die Dramatik kommt überhaupt nicht vor. Also das gehört auch zu den Schwächen.
Es gibt natürlich auch einen Autor, der zum Beispiel nicht drin vorkommen wollte, das ist Martin Sutter, der hat sich geweigert.
Aha, ja, gut. Ja, das ist ja nicht der größte
Verlust vielleicht. Auch legitim.
Oder? Ja, klar, eben. Und dann gibt es, das weiß ich jetzt nicht von ihm, und das hat mit ihm und mit dieser Anthologie auch nichts zu tun, das weiß ich von anderen Anthologisten, dass zum Teil die Nachlassverwalter immense Summen verlangt haben. Ja. Mascha Kalecko zum Beispiel, selten vorhanden in Anthologien, weil die Nachkommenschaft einfach gierig nach Geld verlangt. Nicht? Und das kann man dann oft nicht bezahlen, was die wünschen. Also taucht die nicht drin vor. Das verfälscht ja auch nochmal die Idee eines repräsentativen Kanons.
Aber täuscht der Eindruck oder war das vielleicht vor 50 Jahren noch so, dass es so einen Kanon gab tatsächlich, dass die Tante ankam und gesagt hat, die Großtante so beim Kaffee und Kuchen gesagt hat, ja, was hält denn die junge Generation von Goethe? Und der kam einfach aus dem Kanon, das musste man gelesen haben. Also man könnte es auch frotzelnd ein bisschen sagen, so der Kanon ist das, was alle als wichtig empfinden und nie gelesen haben. So.
Da ist bestimmt was dran, aber ich würde immer sagen, also es gibt nicht einfach einen Kanon, sondern dieser Kanon wird gemacht, nicht? Und der wird natürlich gemacht mit bestimmten Interessen, nicht? Es gibt sozusagen VerwalterInnen des Kanons und es gibt auch ganz gezielte Dekanonisierungen von Autorinnen und Autoren. Das ist ja eine spannende Sache. Warum fällt auch irgendjemand dann mal aus dem Kanon raus? Wie heißt er jetzt noch? Pisana Kantos, Ezra Pound zum Beispiel, nicht? Ezra Pound wäre so ein Beispiel, nicht? Gefeiert und dann so ein bisschen ein Faschismus-Fauxpas und das führt zu einer Dekanonisierung. Mhm. Nicht? Guter Grund für eine Dekanonisierung, aber
schade um den Text.
Schade um den Text.
Ja, das ist natürlich auch wieder ein Thema für einen Kulturstammtisch, muss man auch sagen.
Genau.
Ja, inwiefern man Mensch und also Autor oder Erschaffer eines Werkes und das Werk auseinanderhalten muss, aber trotzdem. Zu dieser Kanonisierung, wenn man sagt, irgendwie, das ist alles sehr subjektiv, das ist natürlich immer geprägt von der Person, die das herausgibt. Wollen wir es mal schnell probieren? Wollen wir mal 10 Namen zusammenschmeißen, einen Schweizer Kanon errichten? Oder machen wir da ein paar Leute unglücklich draußen?
Aber vielleicht vorher noch schnell erwähnen, dass die Schule eine ganz große Rolle spielt.
Ach ja, das stimmt natürlich.
Sehr also gut, die Schule ist natürlich die Kanonisierungsinstanz per se, die aus beruflichen Gründen mehr als der Buchhandel. Der Buchhandel profitiert dann davon. Die Schule muss sich ja irgendwie festlegen und sagen, das musst du oder das müsst ihr gelesen haben.
Das finde ich eben das Interessante daran, dass man in Buchhandlungen zum Teil auch dort, wo Studentinnen und Studenten hingehen, dann quasi das Angebot sieht von den Proseminaren und Seminaren. Das wird gelesen. Ich bin immer wahnsinnig erstaunt, dass immer noch das Gleiche gelesen wird wie damals, als ich Anglistik studiert habe, zumindest hier in der Schweiz.
Der Kanon ist sehr träge. Wenn wir gerade die Institutionen sammeln, die für eben die diesen Kanon aufrechterhalten und vielleicht punktuell auch modifizieren, das Archiv gehört da natürlich auch dazu, nicht? Und auch die unterschiedlichen Archive, nicht, was landet im Schweizerischen Literaturarchiv, wo sagt man in Bern dann non merci, das geht jetzt ins Kantonalarchiv nach Frauenfeld oder so, aber Bundesbern, das hat sozusagen nicht die Güte für Bundesbern. Und eine andere Institution ist natürlich dann die gekoppelt mit dem Archiv auch die Edition. Nicht? In dem Moment, wo etwas herausgegeben wird, wird damit behauptet, Leute, lest das, das ist wichtig, ihr habt etwas davon, wir haben da was übersehen und so weiter. Nicht? Und es gibt natürlich die grandiosen Beispiele, wo wir alle nicken, und das wäre Robert Walser. Nicht? Wo wir sagen, natürlich, das war eine Großtat, eine editorische Großtat, die uns einen Autor, der sozusagen nur von den Happy Few, den Happy Few überhaupt bekannt war, zu einem Großautor gemacht hat. Nicht? Was dann auch eine Überhitzung des Betriebs.
Es gibt ja vier Ausgaben, glaube ich, insgesamt.
Ja. Genau, also da kippelt es dann auch wieder.
Aber Leute, die auch detronisiert werden oder dekanonisiert werden, das hat ja auch mit Zeit zu tun. Wie lange muss man denn Bestand haben, quasi, bis man tatsächlich in diesem Kanon landet, unter diesen 15 oder 25, die für die Schweiz noch zu definieren wären. Wie lange muss man da überstanden haben? Also Max Frisch und Dürrenmatt, die haben jetzt überlebt, die Jahrzehnte.
Die gehören sicher vorübergehend zum Kanon.
Vorübergehend für die nächsten
20 Jahre. Wir wissen nicht, wie lange.
Eine gute Halbwertszeit.
Also, ja. Also zum Beispiel, da gibt es ja dann Unterschiede. Bei Dürrenmatt gibt es neuere Editionsbeispiele, bei Max Frisch gar nicht. Und es zeichnet sich im Moment auch noch gar nichts ab. Denkbar, dass bei Max Frisch ein Teil direkt ins Internet marschieren wird und wir gar nicht als Papier in die Hand nehmen können. Aber bei Max Frisch haben wir immer noch die Ausgabe, die Hans Meyer vor geraumer Zeit und mit etlichen Mengen und kommentarfrei weitgehend herausgebracht hat. Nicht? Also der besteht einfach auch darum, weil sein Verlag, der Surkamp Verlag, ihm die Treue hält. Und mit liebevollen, auch sorgfältigen Ausgaben immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Autor hingelenkt hat. Natürlich, in meinen Augen gehört er selbstverständlich zum Kanon mit unverzichtbar. Das ist ganz klar. Aber es hängen immer wieder Faktoren damit zusammen, die doch wichtig sind. Also ich meine jetzt noch Klauser schnell. Wurde von Hugo Leber in einer drei- oder vierbändigen Ausgabe damals bei Arche herausgebracht, zu einem Zeitpunkt, wo Klauser doch weitgehend vergessen war. Nicht? Also es gibt auch die nun kanonisierten Autoren, die sozusagen aus der Vergessenheit
wieder
herausgeschmirgelt, geputzt und ediert werden. Nicht?
Machen wir es noch konkreter an einem Punkt. Es kann ja schon sein, dass auch einfach die Sache mit den Gesamtausgaben, mit diesen, dann hat man so eine Zeile blaue Bücher und das ist dann der Frisch und dann hat man also Köppen zum Beispiel steht bei mir, das ist
rot.
Dann so rote,
bei mir,
genau.
Bei mir ist der Dürrenmatt, der ist weiß.
Genau, der Dürrenmatt ist weiß und so. Dass das so vielleicht sozusagen eher aus der Mode kommt. Du hast jetzt eben gerade dafür gesorgt, dass Jörg Steiner wieder zugänglich ist bei Surkamp. Danke, Martin. Das wird manche Leute auf Jörg Steiner bringen. Es sind da auch nicht so wahnsinnig viele Bände. Da hat man da noch etwas bessere Karten. Es ist auch nicht keine Großinvestition. Aber insgesamt würde ich sagen, also wenn wir jetzt, Erik, deine Anregung, einen kleinen Kanon zu machen, dann würde ich sagen, dann kann man ja auch einfach über einzelne Texte viel stärker gehen oder sowas. Und dann, ich fange jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, auch ein bisschen als in Korrektur zu Linzmeyers Anthologie. Wenn wir jetzt einfach bei der Lyrik anfangen, dann würde ich sagen, Jürgen Theobaldi ist für mich, für die Lyrik, ein ganz toller, auch Schweizer Lyriker, weil seit Jahrzehnten in Bern Und da gibt es einfach ein paar grandiose Gedichte, die in meinen lyrischen Kanon unbedingt hinein gehörten.
Ja, da wäre ich sofort dabei. Jürgen Theobaldi gehört dazu.
Sind wir uns mal wieder einig.
Ja, ich würde ja vielleicht auch noch Rainer Brambach hinzunehmen. Ja. Wenn wir jetzt mal bei der Lyrik bleiben und bei den Autoren, würde ich jetzt beispielsweise Jürg Lederach hinzunehmen.
Mhm. So. Das Sperrige.
Das Sperrige, das unangepasste, sprachverliebte.
Er ist bei Linzmeier auch drin.
Der ist bei Linzmeier drin, ja.
Also ich würde jetzt, weil er bei Linzmeier fehlt, Mani Matta nehmen, denen was gut geht, kurz und bündig. Mhm. Und jetzt fehlt noch eine Frau.
Ja, unbedingt, ja. Wieder zu einer gewissen Anerkennung, zu einer Wahrnehmung gekommen ist die Adelaide Duvanel. Die war für mich immer im Kanon. Die müsste nun entschiedener, langfristiger sozusagen, das kann man ja nicht planen, in diese Runde aufgenommen werden. Es gibt dann auch Autorinnen, die komplett vergessen sind und wo es fraglich ist, ob sie wieder mal gelesen werden können. Das wird Margit Bauer zum Beispiel, fand ich als zu Lebzeiten, sie lebt nicht mehr, als sie schrieb, fand ich das eine ganz interessante, spannende Autorin. Im Grunde genommen 4 Bücher, die geblieben sind. Ich würde Hanna Johansen zum Beispiel als Autorin auch unbedingt da hinzunehmen. Für Charles Linzmeier ist es Helen Mayer, die er begleitet hat, die natürlich auch interessant ist, vor allem mit ihren Erzählungen. Sie hat, glaube ich, nur einen Roman geschrieben. Also da gibt's ganz, da kommen wir natürlich sofort in eine Zahl rein.
Es werden 600 Seiten.
Ja, eben, genau. Und dann ist es schon nicht mehr ein Kanon, weil der Kanon ja auch von der Beschränkung lebt, von der brutalen Vertreibung.
Ja, der Kanon ist die alte Form eines Listicles, oder?
Ja, natürlich. Genau. Genau, und eben, und je näher man an die Gegenwart kommt, umso unübersichtlicher wird es naturgemäß. Aber weil Linzmeier ja doch in der Gegenwart auch ankommen will, müssen wir noch eine Lehrstelle benennen, das ist Sibylle Berg. Sibylle Berg, Max Küng und solche Leute oder alles im Umfeld des Verlags Der gesunde Menschenversand kommt hier nicht vor. Nicht? Und deshalb ist es schön, dass Der gesunde Menschenversand jetzt selber noch eine Anthologie gemacht hat mit diesen Spoken Script Texten. Das kann man flankierend noch sozusagen sich dazulegen, dann hat man was Aktuelles noch aus der Ecke.
Die Schweizer Literatur in Anthologie, im Kanon, das war ein Gespräch mit Andreas Mautz und Martin Zink. Mein Name ist Erik Fachung.